Podcast mit Tatjana Lackner. Heute im Talk mit Tatjana ein Amerika-Experte, der viele Bücher geschrieben hat in den Vereinigten Staaten, Public Affairs, also internationale Beziehungen, an der Princeton University studiert hat. Herzlich willkommen, Erik Frey.
Ja, hallo.
Lieber Erik, bitte stell dich doch unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
Oh, ich bin österreichischer Journalist. Ich bin in Wien geboren, hier aufgewachsen, bin dann aber mit 18 in die USA gegangen, habe dann dort mein Studium gemacht in International Relations und habe dann begonnen, als Journalist zu arbeiten. Zuerst in Frankfurt für eine Finanzagentur und kam dann schon 1991 nach Wien, wo ich dann begonnen habe, für den Standard zu arbeiten. In der Außenpolitik, in der Wirtschaft. Ich war viele Jahre Chef vom Dienst, bin jetzt leitender Redakteur, schreibe über Wirtschaft, über Politik, über eigentlich, was immer mich interessiert und worüber ich gerne schreibe.
Was sich meine Journalistenseele natürlich fragt, ist, du warst gerade in den besten Jahren in den Vereinigten Staaten. Warum bist du damals zurückgegangen? Weil warum man heute nicht unbedingt hingeht, verstehe ich gut, aber damals, das war ja so wirklich eine gute Zeit.
Also ich habe damals 1986 mein Studium mit einem Masters abgeschlossen und habe eigentlich in New York begonnen zu arbeiten für Dow Jones, eine ganz große Medienunternehmen, und wäre auch gerne in New York eine Zeit lang geblieben, nur haben die innerhalb von 2 Wochen gesagt, jetzt brauchen sie mich in Frankfurt, weil sie jemanden benötigt haben, der Deutsch spricht. Und so bin ich in kürzester Zeit mit sehr wenig Vorbereitung als wirklich sehr, sehr junger, unbeleckter Mann da in diese nach Frankfurt gekommen, in ein ganz kleines Büro. Und ich bin dann doch gerne in Europa geblieben. Ich liebe Amerika und mein Teil meiner Familie, mein Bruder lebt dort, ist Amerikaner. Ich habe sehr, sehr viele Freunde. Aber wenn ich die Wahl habe, wo möchte ich leben mit meiner Familie, dann habe ich doch Mitteleuropa, doch würde ich den Vorzug geben.
46 Präsidenten hatte das große Land der unbegrenzten Möglichkeiten schon. Welche waren jetzt rückblickend am prägendsten und wodurch?
Ja, also wahrscheinlich ganz, ganz wichtig waren der erste Präsident, George Washington, durch eines, was er gemacht hat. Er hat nach 8 Jahren gesagt, ich trete nicht mehr an. Ich gebe die Macht auf. Das war damals fast eine Sensation und ein ganz klares Signal, dass Macht nicht persönlich ist, sondern eine Frage des Systems und in dem Fall auch eines demokratischen Systems war. Sein Nachfolger John Adams, der ein ziemlich unbedeutender Präsident war, hat eine andere Sache gemacht. Er hat die Wahl verloren, einen bitteren Wahlkampf gegen Thomas Jefferson. Und er hat das akzeptiert und ist gegangen. Das ist insofern wichtig, weil wir jetzt zuletzt einen Präsidenten erlebt haben, der gefunden hat, wenn ich Präsident bin, gehört Amerika und das Weiße Haus mir, und nicht oder kaum bereit war, zurückzutreten.
Man hat da so das Gefühl, gewinnen ist leicht, verlieren ist für viele ganz schwierig. Also wird ein Präsident letztlich nicht nur daran gemessen, ob er kommt, sondern auch wieder, wann er und zu welchem Zeitpunkt er geht?
Ja, also die meisten amerikanischen Präsidenten wurden wiedergewählt und sind dann einfach nach 2 Amtszeiten, wie das heute per Gesetz vorgeschrieben ist, früher war es nicht, einfach gegangen. Also haben nicht unbedingt verloren. Nein, die Frage, ob ein Machthaber bereit ist, die Macht aufzugeben, ist die ganz entscheidende, auch in unserer heutigen Zeit. Wenn man wissen möchte, was ist eine Demokratie oder was ist es nicht, dann muss man einfach schauen, sind diese Präsidenten, die Gewählten, bereit, Wahlergebnisse zu akzeptieren. Und wir schauen nach Osten und sehen, Wladimir Putin ist es nicht oder Lukaschenko in Belarus ist es auch nicht. Auch ganz in unserer Nachbarschaft, Viktor Orban, scheint es auch nicht zu sein. Während du weißt, in einem Land wie Österreich, wer immer die Wahl verliert, auch wenn das Sebastian Kurz einmal sein wird, also ich bin in einem überzeugt, dann wird er sagen, okay, ich habe sie verloren und das nächste Mal komme ich vielleicht wieder zurück.
Chefredakteur Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche, den du anlässlich dieser eben beiden Trump-Wahlkampfgeschichte schon im TV-Talk gegenüber gesessen bist, der hat mal gesagt, es ist unredlich, den USA heute noch einen strukturellen Rassismus vorzuwerfen. Also letztlich auch mit der Frage, wählt ein mutmaßlich rassistisches Land tatsächlich einen schwarzen Präsident mit Barack Obama und das gleich für 2 Amtszeiten? Verurteilt ein strukturell rassistisches Land denn so scharf Polizeiübergriffe oder fördert Black Lives Matter Movements zutage? Wie siehst du das?
Ja, also man muss beim Wort struktureller Rassismus immer aufpassen. Damit ist nicht der offene Rassismus gemeint. Nicht der, wo man sagt, Schwarze sind minderwertig und gehören weg, sondern ein versteckter und auch oft ein unbewusster, aber der von den Menschen, die betroffen sind, absolut sehr bewusst gespürt werden. Und ich glaube, das ist das, was Leute wie Köppel und andere einfach vernachlässigen, ist, was es bedeutet, in Amerika schwarz zu sein, auf der Straße zu gehen, einen Polizeiwagen zu sehen und zu sagen, Moment einmal, wäre ich weiß, hätte ich kein Problem, aber als Schwarzer bin ich sofort verdächtig und könnte in eine Situation kommen, die auch lebensgefährlich ist. Und letztlich, ich als Weißer weiß das ja auch, wenn ich auch einen Schwarzen sehe, auch bei mir beginnen gewisse, in meinem Hirn gewisse Schaltungen zu beginnen, wo ich genau weiß, die haben einen leicht rassistischen Ursprung, und dann kommt meine Vernunft und sagt mir, nein, das geht nicht, das muss man überwinden. Und ich glaube, das ist die Aufgabe einer modernen Gesellschaft, und ich würde sagen, die Hälfte der USA schaffen das auch. Und das ist die Black Lives Matters unterstützen, letztlich die meisten auch von denen, die jetzt Joe Biden auch gewählt haben. Aber es gibt einen großen Teil, einer amerikanischen Bevölkerung, die damit ganz große Probleme haben. Man muss das auch ein bisschen Nachsicht dafür haben und nicht sagen, ach, ihr seid alle böse Rassisten. Man muss aber verstehen, dass man dagegen ankämpfen muss und dass man das nicht einfach ignorieren oder schönreden kann. Und zur Frage zur Wahl von Barack Obama als schwarzer Präsident. Österreich hatte ja eine ähnliche Erfahrung. Österreich war in den 60er Jahren noch ein zutiefst antisemitisches Land. Man musste nur in die Kirchen gehen, um die Predigten hören, zu wissen, was wurde am Stammtisch gesprochen. Trotzdem wurde Bruno Kreisky, ein jüdischer Politiker, zum Bundeskanzler gewählt. Und 12 Jahre lang haben die Österreicher gesagt, ach, wir sind doch nicht antisemitisch, wir haben Kreisky gewählt. Hat aber nicht viel bedeutet. Auch das kann letztlich auch ein Feigenblatt sein oder ist auch eine unterschiedliche Zugangsweise, weil Menschen, auch wenn sie Rassisten sind, machen sie ja Unterschiede zwischen den guten Schwarzen und den bösen Schwarzen. Die Guten würden sie zum Präsidenten wählen, von den Bösen haben sie Angst. Und das wissen wir, sagen wir in Österreich auch, mit der Erfahrung des Antisemitismus. Auch da nicht die Nazis, für die war jeder auch nur mit einem Tropfen jüdischen Bluts eine Gefahr und jemand, der ausgerottet gehört hat. Aber der ältere, österreichische, bisschen gemütliche Antisemitismus hat immer unterschieden zwischen den guten und den schlechten Juden. Und das war Karl Lueger, der Bürgermeister, der jetzt auch im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, der für den Satz berühmt war, wer ein Jud ist, bestimm ich.
Also, wie stehst denn du jetzt zu der Diskussion von wegen Denkmal weg, umtaufen? Ist es nicht ein Teil unserer Geschichte auch? Soll man da jetzt im Nachhinein alles schleifen und hochglanzschönen?
Nein, ich bin nicht fürs Schleifen. Ich glaube, dass Persönlichkeiten, die auch eine positive Rolle gespielt haben, sehr wohl ihre Denkmäler behalten können. Die müssen aber, wie man das so schön sagt, kontextualisiert werden. Da muss es klar signalisiert werden, der war wichtig, er hat Gutes getan, aber er ist auch höchst umstritten. Auch aufgrund von Entwicklungen, die nachher kamen. Wobei Lueger war auch damals schon, als er Bürgermeister war, eine höchst ungute Figur, gleichzeitig wie er auch ein sehr effektiver Politiker war.
Was hatte er denn in Wahrheit für ein Problem mit den Juden? Was war denn sein? Ich meine, man hat ja da irgendwie bei jeder Biografie, gerade in dieser dunklen Zeit, dann im Nachhinein Historiker, die eine Erklärung dafür finden. Ich habe es nie verstanden, was es bei Lueger war.
Nein, Probleme, glaube ich, hatte er keine, sondern er hat das einfach genutzt als politisches Mittel. Die Stimmung damals in den Ende des 19. Jahrhunderts in Wien war bei einer großen Teil der Bevölkerung, gerade der kleinen Leute, mit deren Hilfe Lueger ja zum Bürgermeister gewählt wurde, antisemitisch. Die Juden waren die Modernisierungsgewinner. Nicht alle, eine kleine Gruppe, aber die waren sehr auffallend. Und für Menschen, die in dieser Modernisierung verloren haben oder sich bedroht gefühlt haben, wurden die Juden zum Feindbild. Die Kirche hat mit ihrem doch damals noch wirklich aggressiven Antisemitismus dazu beigetragen. Dann kamen die rassistische Antisemitismus dazu. Und dann gab es die Politiker, die sich draufgesetzt haben, gesagt haben, das kann ich ausnutzen, um selbst mir die Macht zu sichern. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Mischung.
Wenn du dir jetzt diese Black Lives Matters anschaust, ist dann auch die Gefahr von dieser Gegenbewegung, also letztlich siehst du da umgekehrt mittlerweile die Gefahr dieser Tugendtyrannei, dass man dort einfach, obwohl man es nicht bös meint und ganz im Gegenteil gut meint, aber völlig von der Legalisierung her übers Ziel hinausschießt.
Ja, ich würde beim Wort Tugendtyrannei würde ich sofort irgendwie innerlich zusammenzucken, weil das so wiederum also ein Begriff ist, der jetzt von einer gewissen Rechten verwendet wird.
Aber der kommt von Goethe, also ich nehme ihn aus Goethe raus.
Oh, okay.
Die Tugendtyrannei gab es ja beim Werther.
Wenn er heute auftritt in, sagen wir, amerikanischen Medien, dann ist das eine gezielte Polemik, die eigentlich gegen Menschen auch gerichtet ist, die sehr wohl eine Verbesserung der Gesellschaft anstreben. Nämlich genau diese Bekämpfung eines strukturellen Rassismus oder auch eines strukturellen Sexismus, über den auch du Bescheid Klar. weißt. Und da muss man manchmal auch in der Sprache, und um die geht es ja oft, einfach Grenzen ziehen. Nein, wir können in unserer Gesellschaft nicht alles sagen. Das konnte man früher auch nicht. Ich meine, früher war die Sprache noch viel stärker reglementiert. Da durfte man nicht fluchen, da war Blasphemie höchst verpönt. Heute sind wir ja ohnehin toleranter geworden. Heute aber geht es darum, Sprache darf Menschen nicht verletzen.
Aber dürfen uns gewisse dunkle Zeiten auch Dinge wegnehmen? Also es muss doch heute jemand, ich nehme jetzt einmal das klassische Beispiel, das du wahrscheinlich schon tausendfach gehört hast, es muss doch jemand in Ruhe Wagner hören können, ohne dass man irgendwie an den Führer denkt. Das muss doch jemand heute ein Wort aus Goethes Fundus oder Shakespeares Fundus nehmen, auch wenn, oder ich meine, auch das Hakenkreuz ist natürlich klar mit den Nazis und nicht mehr dort, wo es herkommt, mit den Runen verbunden, da ist es einfach überspeichert. Aber gewisse andere Dinge...
Ja. Ich liebe Wagner und anders meine Frau, da sind wir anderer Meinung, aber ich liebe Wagner und kann es auch hören, ohne jetzt an Hitler zu denken. Ich denke sehr wohl an deutschnationale Themen, weil die ja so stark da drinnen sind und frage mich manchmal, was ist das alles für ein Quatsch, was da in diesem Text vorkommt. Das ist klar. Es geht ja immer um die Frage der Instrumentalisierung. Das Hakenkreuz kommt ja aus Indien, dort taucht es ständig auf. Völlig harmlos. Wenn du es bei uns auf einer Hauswand siehst, weißt du, was damit gemeint
Absolut.
Ist. Das Problem, das ich sehe, auch in den USA, ist weniger, dass man sagt, man tut bei der Sprache einfach gewisse Grenzen einziehen und sagen, Leute, wenn das verletzend ist, dann haben die, die verletzt werden, auch das Recht zu entscheiden, bitte verwende das nicht, das tut mir weh. Das ist ein Teil einfach einer zivilisierten Gesellschaft und das ist kein neues Phänomen, das ist eigentlich sehr alt. Dort, wo ich Probleme habe, ist, wo auch das Denken, das Argumentieren, auch das eingeschränkt wird, wo man sagt, na ja, vielleicht haben sie ja damit recht, aber das kann man heute nicht mehr so sagen. Und diese Verengung des Denkens oder des Aussprechens findet sehr wohl zum Beispiel an amerikanischen Universitäten statt. Und das ist eine problematische Entwicklung. Erstens einmal, weil sie geistig verarmen lässt, aber auch, weil sie den anderen, die ja die gesamte Zivilisierung unserer Gesellschaft nicht wollen, weil sie Rassisten sind oder Sexisten sind oder einfach ihre Privilegien behalten wollen, denen sehr viel Munition gibt. Und das ist das, was in den USA auch
Brands.
Passiert.
Wie ist es bei Brands? Also jetzt nehmen wir mal sowas wie Julius Meinl zum Beispiel. Wir alle gehen gern zum Meinl am Graben einkaufen. Ja, dort ist das Logo der Moor. Kommt aus einer Zeit, wo eben hier noch Handel getrieben wird. Oder ich nehme jetzt mal die Mohrenapotheke, die sich umgetauft hat. Daneben gibt es irgendwie einen, der heißt Thomas Mohr. Ich meine jetzt nicht den Nachrichtensprecher. Naja, warum soll der seine Mohrenapotheke umtaufen, wenn er Thomas Mohr heißt beispielsweise? Also wie ist denn das mit diesen Brandings?
Ja, ich nehme mal an, der heißt heute nicht mehr vielleicht Thomas Mohr, sondern sein Urgroßvater war Mohr und deswegen haben sie den Namen behalten. Ich glaube schon, dass Sprache jetzt, bloß weil es einmal etwas Besonderes was bedeutet hat, heißt es nicht, dass es heute das gleiche Signal ist. Also Sprache ändert sich, die Kommunikation ändert sich und deswegen gibt es auch einen Anpassungsbedarf. Jetzt wieder aus der Sicht, ich bin ja jüdisch und ich weiß noch, in meiner Schulzeit haben manche meiner Schulkollegen, ich glaube, das war eine Zigarette, die nicht richtig brennt oder so, die heißt Ayud. Das heißt so, haben sie mir erklärt. Ich sag, seid ihr wahnsinnig?
Natürlich
geht das nicht. Es gibt auch Begriffe, die aus einer Zeit kommen, wo sie früher wahrscheinlich akzeptiert waren, aber wo sich einfach die Regeln geändert haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Der Verzicht darauf ist schmerzlos. Es wäre kein Problem für Julius Meindl. Er hat ja sein Logo ja ohnehin schon geändert. Er könnte es ruhig noch einmal ändern. Der Mohr hat nichts, hat keine besondere Bedeutung. Und auch eine Mohrenapotheke, ja meinetwegen, da hätte ich sogar weniger Problem, vor allem weil der Begriff Mohr selbst weniger angreifbar ist, weil er ja auch von den Mauren kommt und eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Aber wozu eigentlich? Also wozu sich als kleiner Apotheker oder als Bierbrauer sich überhaupt dieser Debatte auszusetzen? Bloß wenn man sagt, das ist Tradition. Wir haben ständig Traditionen aufgegeben, wenn sie einfach ihren Zweck, ihren Nutzen nicht mehr erfüllt haben, sondern
klar, was ja letztlich auch unsere Kultur und Zivilisation ausmacht, wo man sagt, ich meine, deswegen sind wir Menschen geworden. Die Frage ist nur, glaubst du nicht, dass du da vor lauter hehrem Anspruch auch an die Mitmenschen vergisst? Der Mensch an sich ist ein Raubtier. Also wir haben alle dieses Bös und Gut in uns. Also da können wir uns noch so etablieren und estimieren. Auf uns zurückgeworfen sind wir es dann doch wieder.
Da stimme ich dir absolut zu. An das Gute im Menschen zu appellieren und sagen, ach, wir sind ja eh alle gut, also das wird schon alles gut werden, funktioniert nicht. Menschen sind immer beides. Sie sind kurzfristig einfach, ich würde sie gar nicht so sehr als Raubtier bezeichnen, aber einfach an ihrem kurzfristigen Interesse interessiert. Und gleichzeitig haben sie auch Empathie, haben Altruismus, haben ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es die Menschheit nicht. Die gesamte moderne Zivilisation beruht darauf, dass Menschen in der Lage waren, ihren kurzfristigen Vorteil zurückzustecken für das Gemeinwohl. Jahrtausende lang war das nur unter Zwang möglich. Deswegen waren sämtliche politische Herrschaftsformen diktatorisch, brutal, weil man gesagt hat, na anders geht das nicht. Die Menschen sind nicht so. Im 20. Jahrhundert eigentlich ist die Erkenntnis gewachsen, es geht auch anders. Man kann in einer funktionierenden Gesellschaft, wo es klare Gesetze, Regeln und eine Kultur gibt, die das alles versteht und die den Erfolg auch zeigt, was es bedeutet, wenn man nicht nur, sagen wir, anarchisch sagt, ich raube mir jetzt, was ich will, sondern ich arbeite zusammen dort, wo es allen nutzt. Wenn man dann sieht, dass es den Menschen so viel besser geht, dass wir heute einen Wohlstand erreicht haben, auch einen Frieden erreicht haben, den es in der Geschichte nie gab, ist es möglich, den Zwang, die Gewalt langsam deutlich zurückzufahren. Aber ganz verzichten kann man darauf auch nicht. Und das haben wir in dieser ganzen Corona-Pandemie gesehen. Ja, man kann an die Selbstverantwortung der Menschen appellieren. Aber gelegentlich muss man auch sagen, Leute, wenn ihr es nicht tut, dann werdet ihr bestraft.
Und uns lachen sie doch in Wirklichkeit in der ganzen Welt aus, denn diese Geschichte, von der du sagst, dass wir uns da unterhalten und Demokratieprozesse und schauen, dass wir zivilisatorische Land gewinnen, ist schon eine zutiefst europäische. Das ist natürlich, was du weißt, das, was man in Amerika und schon gar nicht in Südamerika und übrigens auch, ich war jetzt einige Wochen in Australien, gar nicht so sieht. Die lachen Europa aus, wir sagen, ihr diskutiert da bis um 4 in der Früh, habt keine einheitliche Meinung, bitte. Also zum Beispiel Scott Morrison, der Premierminister in Australien, hat irgendwie in der Zeit von Corona im Süden wegen 22 Infektionen das Land abgeriegelt. Und man muss dazu sagen, Australien hat kaum Corona-Fälle gehabt. Also diese weltweite Pandemie stimmt minus einem Kontinent, weil Australien hat es anders gelöst, hat niemanden rein und rausgelassen. Sie hatten im Osten mit Melbourne und Sydney einige Probleme. In Westaustralien, wo ich war, gab es kaum Fälle. Also das heißt, man lacht uns schon auch aus.
Okay. Also warum Australien so erfolgreich ist im Kampf gegen die Pandemie oder auch andere ostasiatische Länder, versteht man nicht ganz genau. Da gibt es Gründe dafür, die noch nicht ganz erklärt sind. Das wird noch kommen. Aber ich glaube nicht, dass Europa ausgelacht wird. Im Gegenteil, Europa wird bewundert. Europa ist die reichste Weltregion der Welt und Europa hat das Problem, dass hunderte Millionen Menschen hierher kommen wollen, weil man hier einen Wohlstand und einen Frieden hat und auch eine Lebensqualität, die in anderen reichen Staaten so nicht existiert. Zum Beispiel auch in den USA. Deswegen ist ja dieser Unterschied. Fürs gleiche Pro-Kopf-Einkommen lebt es sich in Europa einfach besser. Europa hat noch etwas anderes gemacht. Europa hat die blutigste Geschichte wahrscheinlich jeder Weltregion hinter sich. Und es ist seit 1945 gelungen, dieses Blutvergießen fast vollständig zu beenden. Frieden zu schaffen zwischen Ländern, die aber einzelne Nationalstaaten geblieben sind und trotzdem es geschafft haben, so zusammenzuarbeiten, dass sie am Ende und nach diesen ewigen langen Nächten des Verhandelns eine Lösung finden. Das schafft keine andere Region der Welt. Das schafft auch Australien nicht. Australiens Nachbarn sind Indonesien, China. Mit denen haben sie wenig Kooperation.
Neuseeland,
ja. Mit denen kommen sie gut aus. Das funktioniert. Aber sonst haben sie relativ wenig Kooperation, sondern eigentlich sehr viel auch Misstrauen und Angst. Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Europa ist das Zukunftsmodell für die Welt. Wenn wir unsere Probleme der kommenden Jahrzehnte lösen wollen, und da muss man in erster Linie die Klimakrise nennen, das ist die größte Bedrohung, die Menschheit höchstwahrscheinlich jetzt ausgesetzt ist, die lässt sich nur überwinden, wenn Länder, Staaten ganz eng zusammenarbeiten und wenn sie sagen, es geht nicht um unseren Vorteil, es geht nicht um Amerika zuerst oder Österreich zuerst, sondern es geht um das Gemeinsame, weil das Weltklima keine Grenzen kennt.
Stichwort China nochmal. Es kommt zu einem Ausverkauf durch die Chinesen in Europa. Hier der Hafen von Piräus, dort irgendwie andere geostrategisch wichtige Ziele. Und es scheint so zu sein, als niemand kann momentan Xi Jinping irgendwas in den Weg stellen. Weder Sanktionen noch Drohungen helfen. Wohin führt uns das?
Ja, China ist sicher ein Problem. Warum? Erstens einmal ist jede aufstrebende Großmacht, die sich auch so sieht, als ich bin jetzt die neue Großmacht und möchte jetzt die Welt verändern, schafft immer Instabilität und Unsicherheit. Das weiß man einfach auch aus der Politikwissenschaft. Leider hat China in den ersten Jahren nach der wirtschaftlichen Öffnung, war China eigentlich sehr bereit, jetzt politische, nationale Ziele rückanzustellen und hat gesagt, wir wollen eigentlich nur wohlhabender werden, wir wollen uns entwickeln. Unter Xi Jinping ist es dieser Nationalismus zurückgekehrt, dieser Gedanke verbunden mit einem Opfergefühl. Wir wurden jahrzehntelang vom Westen irgendwie geknechtet oder jahrhundertelang, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Das ist eindeutig gefährlich. Gleichzeitig aber diese Sache, die wir jetzt in Europa beobachten, dass die Chinesen kommen und, sagen wir, investieren, das halte ich für völlig unproblematisch. Was machen die Chinesen? Die Chinesen haben aufgrund ihrer Handelspolitik der letzten Jahrzehnte, wo sie massive Handelsüberschüsse angehäuft haben, einfach zu viel Geld. Und dieses Geld wollen sie irgendwo müssen sie es hinstecken. Jetzt haben sie jahrelang amerikanische Staatsanleihen gekauft. Dann haben sie gesagt, na ja, das reicht uns nicht. Da haben sie begonnen, einfach in Afrika zu investieren, in Europa zu investieren, in Lateinamerika. Das ist zwar immer aus ihrer Sicht, glauben sie, sie handeln strategisch. Aber was die Strategie hier dahinter sein soll, den Hafen von Piräus zu kaufen, habe ich keine Ahnung. In Wirklichkeit ist es eine aus chinesischer Sicht eine ziemliche Geldverschwendung und aus europäischer Sicht in den meisten Fällen eigentlich eine willkommene Finanzspritze, gegen die man sich nicht wehren muss. Man muss aber immer schauen, dass die hiesigen Regeln und Gesetze weiterhin aufrechterhalten bleiben und eingehalten werden und durchgesetzt werden. Ich glaube, die EU, Europa kann das, solange nicht die einzelnen Staaten dann dagegen das sabotieren und sagen, nein, also für uns soll das nicht gelten. Deswegen ist es auch jetzt so gefährlich, wenn man sich das anschaut, was jetzt, sagen wir, gegenüber mit Ungarn oder Polen passiert in der EU, wo einfach vereinbarte Regeln plötzlich nicht mehr gelten sollen. Und bei den Chinesen muss man halt auch schauen, dass sie nicht den ganzen Welthandel unterminieren, indem sie selbst einfach Praktiken verfolgen mit Protektionismus, mit Subventionen, die von anderen auch als unfair gesehen werden. Es ist nicht immer nicht alles, was China tut, ist an sich ein Problem, aber die Signalwirkung ist oft sehr, sehr gefährlich und kann Reaktionen hervorrufen, wie wir auch in den USA unter Trump gesehen haben, die dann möglicherweise noch mehr Schaden anrichten.
Naja, eben. Und auf der anderen Seite entwickelt sich so eine wahre Goldgräberstimmung entlang dieser neuen Seidenstraße, die ja sogar mit Bratislava bis vor die Tore Wiens führt. Zählen wir als Österreicher denn jetzt zu den Gewinnern oder zu den Verlierern dieses China-Megatrends, hat es irgendwann mal John Nesbitt genannt.
Ja, also ich glaube, Österreich ist davon relativ unbeleckt. Davon sind wir ziemlich weit entfernt. Das wird eher in anderen Teilen der Welt größere Auswirkungen haben. Aber Österreich kann davon gewinnen. Reden wir von Bratislava. Da gibt es seit Jahrzehnten einen Plan, die sibirische, transsibirische Eisenbahn wirklich bis nach Bratislava zu verlängern, damit man chinesische Waren nicht übers Schiff monatelang, sondern innerhalb weniger Tage über den Kontinent
die moderne Seidenstraße
und sehr klimaneutral transportieren kann. Das hätte man längst machen können, ist bisher nicht gelungen aus politischen Problemen. Wenn diese Sachen gelingen, ja, dann wird Österreich sehr wohl profitieren. Und bisher die chinesischen Investitionen in Österreich, die Chinesen haben FACC gekauft, das war die Materialien für den Flug für Airbus bauen. Ein Unternehmen, das auch so weiterhin gut funktioniert und Österreich viel bringt. Sie haben Wolfort gekauft, das wahrscheinlich sonst pleite gegangen wäre. Es ist bisher in Österreich sicher kein Schaden angerichtet worden. Und wenn man Sorge hat, die Chinesen kaufen und stehlen dann die Patente, naja, der Patentdiebstahl findet viel eher in China selbst statt. Das ist das Problematischere. Investitionen, wo dann die Chinesen doch über Partnerschaften sich das intellektuelle Eigentum aneignen. Aber auch da wieder geht es darum, dass unsere eigenen Gesetze und Verordnungen und Regeln geschärft werden und zu sagen, okay, und wenn China sich für Geld eine gewisse Technologie erwirbt, dann ist das auch ihr gutes Recht. Das heißt aber nicht, dass sie diesen Markt unbedingt dann dominieren werden, weil diese Technologie hält ja meist nur ein paar Jahre. Es geht um die weitere Fortsetzung. Wer wird dann in Zukunft wieder auf diesem Gebiet Marktführer sein? Und das hängt ständig von der Forschung und Entwicklung ab. Und
aber verlieren wir nicht auch Skills? Also früher war Frankreich so eine Nation des Turnschuhs beispielsweise. Und dann sind aber nicht nur Unternehmen nach China gegangen, sondern ganze Branchen. In ganz Europa kann man heute keinen Turnschuh mehr herstellen. Also verlieren wir Skills?
Ja, aber Turnschuhe, sind die wirklich ein Hightech-Produkt? Also eines, wo man sagt, wow, das ist die Zukunft des 21. Jahrhunderts? Nein, Turnschuhe haben eine gewisse Technologie, haben einen Design, der oft auch in Europa gemacht wird, während das Produkt selbst kann billiger hergestellt werden in Asien. Wenn wir überlegen, denken wir 30 Jahre zurück, wenn man sagt, wenn man damals gedacht hätte, was sind die Industrien der Zukunft? Wo müssen wir top sein? Da haben sehr viele gesagt, wir müssen beim Flugzeugbau Nummer 1 sein. Also hat man Milliarden in Airbus hineingesteckt, damit wir sehr viel Blech zusammenschweißen, um mit dem durch die Lüfte zu fliegen, was möglicherweise irgendwann aufhören könnte wegen der Klimakrise. In Wirklichkeit hat niemand gewusst, dass das wirkliche Geld wird gemacht im IT-Bereich, in Software, im Internet, in Social Media, in Sachen, die nicht in Europa entstanden sind, weil wir hier unsere Universitäten nicht ausreichend finanziert haben, sondern in Kalifornien, wo die Verbindung von sehr viel staatlichem Geld in die großen Universitäten plus sehr viel Innovationskraft zusammen und einer offenen Gesellschaft, einer Einwanderungsgesellschaft, wo Chinesen, Inder, die klügsten Köpfe alle hinkamen, haben das geschafft, was heute wirklich den Mehrwert schafft. Und das ist, wie wir wissen, Google, Apple, Facebook, Amazon als Logistik. Es sind nicht die Turnschuhe.
Also könnte es schon aber auch sein in Zukunft, dass dieser Know-how-Vorsprung, dass man da nicht mehr sagt, go west, sondern go east?
Naja, es könnte natürlich sein, dass das Know-how in Ostasien, das ja ohnehin schon sehr, sehr hoch ist, noch weiter wachsen wird. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, wenn China wirklich eine Entwicklung macht, wo die gesamte chinesische Volkswirtschaft zu einer hochentwickelten Industriegesellschaft wird und einer Wissensgesellschaft wird, dann werden auch die Gehälter, die Löhne, all das auch dramatisch steigen. Das hängt ja immer ganz eng zusammen. Und dann wird China kein Platz mehr sein, wo man billig Kleidung oder auch Turnschuhe produziert. Dann muss das wieder anderswo geschehen. Und vielleicht wandert es dann einmal nach Afrika. Also die Hoffnung von Afrika ist, dass Ostasien sich so entwickelt, dass auch China ein neues Europa wird und dann vielleicht einmal Afrika das neue China. Das wäre die optimistische Aussicht für die Zukunft. Wäre Europa dann schlechter dran? Wir wären vielleicht nicht mehr Marktführer in gewissen Gebieten, aber wir wären auch nicht ärmer, sondern wir würden dann weiterhin von sehr guten hochentwickelten chinesischen Produkten profitieren und hätten unsere eigenen Nischen, wo Sachen, wo Europäer einfach auch unschlagbar sind.
Auf der anderen Seite wird Europa zunehmend das Altersheim der Welt.
Naja, das wirkliche Altersheim der Welt ist Japan. Und vergessen wir nicht, in den 80er Jahren war Japan das Schreckensland, das die Welt wirtschaftlich erobern wird. Auch China altert jetzt schneller als Europa. Also da ist Europa auch unterschiedlich. Also gerade Südeuropa altert schnell, Nordeuropa oder etwas langsamer. Die Veralterung der Gesellschaft ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil es Veränderung bedeutet. Es ist ja nicht schlecht, wenn unsere Eltern jetzt nicht mehr mit 70 sterben, sondern 85 werden und halbwegs gesund bleiben und 90, ist es ja wunderschön. Es erfordert andere Berufe, es erfordert ein anderes Zusammenleben, es erfordert andere Finanz- und Geldströme auch, eine andere Ressourcennutzung. Aber schlecht ist das nicht. Und ich glaube auch, dass Afrika heute so jung ist zum Beispiel, hat seine Vorteile, weil sie haben eine junge Arbeitskräfte. Gleichzeitig haben sie auch ein riesiges Problem, nämlich weil sie ein Bevölkerungswachstum haben, das mit dem die Wirtschaft einfach, selbst wenn die gut läuft, oft nicht mithalten kann.
Und also alles hat seine beiden Seiten. Afrika klopft an die Tore Europas. Wie ist denn da deine Sicht dazu? Denn da scheint ja die Europäische Union, und da gibt es ja immer so Moral als Spielball zwischen den linken europäischen Medien und auch den USA natürlich, wo man auch das Gefühl hatte, kann sich Europa wirklich so ein Anti-Amerikanismus leisten. Wie soll man umgehen damit? Jetzt klopft Afrika an die Tore Europas und da gibt es die einen, die sagen, Tore zu und Ende, die anderen, die sagen, wir kriegen da schon noch was unter. Was ist denn da deine Sicht der Dinge?
Nein, natürlich gibt es Platz in Europa auch für Einwanderung. Und genau das hängt auch mit der Alterung der Gesellschaft zusammen. So gesehen braucht man auch, dass junge Leute hierher kommen. Ich bin überzeugt, ich bin ein Anhänger von Einwanderung, aber ich bin ein Anhänger von kontrollierter Einwanderung.
Also wir schaffen das 2015 bei Merkel, war nicht so wahnsinnig kontrolliert.
Sagen wir so, es war in diesem Augenblick, als sie das gesagt hat, war es schon richtig. Die Frage war, schaffen wir es, dass diesen Schwung von jetzt oder der Strom von oft syrischen, irakischen Flüchtlingen, die in Ungarn jetzt auch da misshandelt werden, aufzunehmen. Als Botschaft kommt her, so wie es auch aufgefasst wurde, wir sind offen für euch, war es auch ein Fehler und es war auch nicht so gemeint. Ich glaube, es war notwendig damals, dass Europa die Grenzen geschlossen hat. Und es ist auch jetzt notwendig, dass diese Grenzen geschlossen bleiben, gleichzeitig aber auch geöffnet werden für eine legale Einwanderung, für Leute, die besonders qualifiziert sind, die sich dadurch auch leicht bei uns integrieren werden.
An wen denkst du da von wegen besonders qualifiziert?
Ja, das müssen nicht nur Diplom-Ingenieure sein, das sind auch Fachkräfte. Oder auch junge Menschen, die sagen wir, eine halbwegs gute Ausbildung haben. Zum Beispiel,
aber die machen sich doch nicht auf die Reise. Ich meine, die wirklich gut ausgebildet sind, sitzen in Afrika gerne. Wir hatten doch auf der anderen Seite eher das Problem, dass viele unter den angeblichen Syrern, und das war wieder, glaube ich, ein bisschen ein Problem des österreichischen Grenzschutzes, dass da ganz viele Schwarzafrikaner mit dabei waren. So viele Syrer, die Schwarzafrikaner sind, gibt es gar nicht.
Es kommen sehr viele, die nach Europa wollen, sind sehr, sehr viele aus Schwarzafrika. Nein, auch das sind nicht die Ärmsten und auch das sind nicht die am schlechtesten Ausgebildeten, weil die Ärmsten könnten es sich gar nicht leisten, sich auf diese Reise zu machen. Wir können, so wie Australien, so wie Kanada sagen, wir lassen Menschen herein. Wir lassen auch die herein, die besondere Bedürfnisse haben, die als Familie in einem Flüchtlingslager leiden. Da können wir selektiv aufnehmen. Und ich glaube, das sollten wir auch aus humanitären Gründen. Aber es muss ganz klar sein, dass man nicht, indem man einem Schlepper bezahlt und sich in ein Schlauchboot setzt, auf diese Weise nach Europa kommt. Und vor allem dieses Bild, Afrika klopft an Europa. Ja, das ist ja unvorstellbar, weil eine Milliarde Menschen leben in Afrika. Selbst wenn, sagen wir, die Klimakrise die Situation in Afrika verschlechtern würde. Wir können nicht hunderte Millionen Menschen aufnehmen. Das geht weder wirtschaftlich noch geografisch, aber auch nicht politisch. Auch wir haben Gemeinwesen, die irgendwo eine Selbstbestimmung behalten wollen. Deshalb ist die Lösung für Afrikas Probleme liegt nicht in der Einwanderung oder Auswanderung nach Europa. Aber Afrika hat andere Möglichkeiten. Die Landwirtschaft ist zum Beispiel dort noch immer höchst, höchst ineffizient. Das heißt, selbst wenn sich der Klimawandel fortschreitet und sich dadurch Probleme in der Landwirtschaft geschaffen werden durch Dürre, durch etwas besseren technologischen Fortschritt lässt sich das gut auffangen und lassen sich die Erträge deutlich erhöhen. Das heißt, Afrika könnte noch mehr Menschen ernähren, nur es sollte nicht mehr so viele mehr Menschen ernähren, weil Menschen wollen ja nicht nur essen, sie wollen ja auch leben, sie wollen ihre Kinder in die Schule schicken, sie wollen auch einen Wohlstand erreichen. Und dafür ist es notwendig, dass auch in Afrika das Bevölkerungswachstum zurückgeht und dass eine wirtschaftliche Entwicklung einsetzt, die wirklich eine Art von auch eine Industrialisierung und eine Entschaffung einer Dienstleistungsgesellschaft, die einfach so wie es in China oder auch geschehen ist seit 1979, die einfach Millionen, sogar hunderte Millionen aus der Armut befreien, in einen Mittelschicht hineinführen kann.
Aber Kritiker halten dir hier entgegen, wenn du sagst, so wie Australien oder Kanada, Europa hat einfach nicht die gleichen Platzressourcen. Also wenn du selber sagst, irgendwann ist dann Schicht im Schacht und Schluss, wo ist denn dieser Break-Even? Das ist ja genau was, glaube ich, was sich, ganz egal, ob man sich jetzt Marseille anschaut zum Beispiel, wo die Bürgermeisterin ganz klar macht, also sie hat es noch unter Kontrolle, langsam nimmer. Ja. Wenn man sich Calais anschaut, also ich meine, Frankreich hat ja da schon durch diese Maghreb-Verbundenheit einen Vorgeschmack dessen. Wann ist dann für uns Ende?
Die Hälfte Europas leidet gerade unter einer massiven Entvölkerung. Ostdeutschland, wenn man da durch die Dörfer fährt, die sind leer. Noch schlimmer ist es in Osteuropa, Bulgarien, die baltischen Staaten, auch das östliche Polen.
Aber dort wollen die ja nicht hin.
Die wollen, das ist schon richtig, die wollen dort nicht hin. Auch in Westdeutschland und auch in Österreich, so unter Überbevölkerung leben wir nicht. Und es geht nicht um große Zahlen. Es geht ja nicht darum, dass wir Hunderttausende jedes Jahr hier aufnehmen. Aber zu sagen, wir sind ein Land, das im Prinzip offen ist für Einwanderung, das Menschen akzeptiert mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Kultur, auch einer anderen Religion, wenn sie sich in unsere Gesellschaft integrieren und wenn sie da, und integrieren heißt ja nicht assimilieren, sondern ein Teil unserer Gesellschaft zu werden, das behalten, was wertvoll ist, aber gleichzeitig auch sich in dieses hiesige Gemeinwesen anpassen. Wenn man sich auch anschaut, das heutige Kabinett von Boris Johnson, der sicher nicht der große Anhänger des Multikulturalismus ist, aber in England ist es völlig normal, wenn du als Kind von Einwanderern dann Bürgermeister von London wirst, wenn du Minister wirst.
Da gibt's Communities, da ist ein Boden.
In Österreich ist die Tatsache, dass Alma Sadic Justizministerin wurde, war von den Linken hochgejubelt. Endlich ist das jetzt einmal so geschehen. Und wie wir in den sozialen Medien gesehen haben, von einem Teil der Bevölkerung mit einem Hass abgelehnt worden, der auch erschreckend ist.
Jetzt haben wir aber gerade mit dem Melting Pot Großbritannien und London speziell ein Land, das, da wandern viele ein. Das war ein ganz großes Einwanderungsland, aber es ist aus der EU ausgewandert. Wie ist denn das? Jetzt verlieren wir durch den Brexit da natürlich ein Land, wo du sagst, da laufen schon manche Dinge bereits ganz gut.
Dass in Großbritannien einiges gut läuft, wissen wir. Es ist zum Teil ein fantastisches Land und zum Teil hat es ganz schlimme Schattenseiten. Der Abbau des Sozialsystems, die Deindustrialisierung, die nicht abgefedert wurde, hat dort auch eine Armut oder eine Verzweiflung geschaffen, eher eine psychische Armut, die auch zum Brexit geführt hat. Ich glaube, dass die EU viel verliert durch den Brexit, weil ich glaube, Großbritannien war ein wertvolles Mitglied, aber es war immer ein sehr schwieriges Mitglied. Und es war auch diese stärkere nationale Gefühl, wir sind anders, wir sind was Eigenes, hat immer wieder die Briten dazu geführt, dass sie eigentlich wichtige Schritte der Integration verhindert oder verlangsamt haben. Wir sind die Briten, wir sind anders. Nein, es gibt nicht das britische Volk, das irgendwie selbst ist. Wir sind, jeder heute in der heutigen Zeit ist vernetzt, ist verbunden, ist uneinheitlich. Und meine Erwartung ist, die Briten sind aus der EU ausgetreten, werden aber Europa nicht verlassen, weder wirtschaftlich noch kulturell, noch auch im Tourismus, noch in den persönlichen Beziehungen. Und meine Erwartung ist, dass die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte wieder eine Annäherung von Großbritannien zu Europa sein wird. Möglicherweise nur von England, weil Schottland und Nordirland dann vielleicht eigene Wege gehen werden. Und dass man halt vielleicht einmal erwarten möglicherweise, dass sie auch wieder mal beitreten, weil sie sagen, ja, wir brauchen es, weil wir die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht alleine lösen können. Man kann auch immer dabei bleiben, ohne jetzt im Club zu sein. Man muss aber, um die gleichen Bedingungen zu haben, muss man entweder dazugehören oder auch bezahlen.
Thema Geld, Erik. Du hast im Dezember 2013 schon mal aufhören lassen mit dem Satz, Bitcoins gehören verboten. Jetzt sind also wirklich ja viele Jahre vergangen. Siehst du es heute immer noch so und warum konkret?
Nein, also diesen Satz hätte ich damals vielleicht rückblickend nicht schreiben sollen. Das nicht alles, was man dann so in der Eile, vor allem wenn man schmissig titeln möchte, ist unbedingt im Nachhinein so klug. Bitcoin haben sich als viel weniger problematisch erwiesen, als ich es damals auch gesehen habe, weil sie letztlich doch eine Nische geblieben sind. Sie sind einerseits, hat Bitcoin eine fantastische Technologie und diese Technologie, die gehört auch, die wurde auch immer wieder jetzt auch diese Blockchains, die wurde auch zum Teil kopiert und die wird auch weiter verwendet werden. Jetzt sind die Notenbanken, auch die EZB überlegt sich jetzt eine digitale Währung zu machen, um Transaktionen, Überweisungen schneller zu machen. Aber es sind zwei Sachen. Bitcoin hat gerade jetzt wieder einen neuen Höchststand erreicht. Leute sind begeistert. Wow. Entschuldigung, das ist ein Unsinn. Ja. Ein Höchststand bedeutet nur, dass dieser Wertträger höchst volatil ist und auch wiederum dramatisch fallen kann. Also Geld in Bitcoin anzulegen ist sehr, sehr, sehr riskant. Es kann gut gehen oder auch nicht. Was mich an Bitcoin weiterhin stört, ist, dass die Leute, die dafür kämpfen, die sich einsetzen, haben eine Ideologie. Und diese Ideologie ist zu sagen, ich traue den Zentralbanken nicht, ich traue den Regierungen nicht, ich möchte mein Geld oder mein Leben unabhängig von staatlichen Autoritäten sichern. Es ist dieser libertäre Gedanke dahinter. Und dieser Gedanke ist einfach nicht zielführend, weil wir brauchen starke Staaten, die Regeln aufstellen. Wir brauchen, um eine Währung das Vertrauen zu schaffen, kann man nicht über Blockchains machen, weil solange Bitcoin eine Nische ist, funktioniert es. Aber wenn die ganze Weltwirtschaft auf Bitcoin laufen würde, wären sämtliche, die Computersysteme wären völlig überlastet. Das ist einfach nicht möglich.
Ja, und was mich aktuell auch ein bisschen gruselt, ist ja, dass selbst diese Blockchains schon wieder dabei sind, in chinesische Hand zu wandern. Ja,
zumindest, also, dass die Chinesen Wege suchen, ja, um da die Unterwanderung ihrer eigenen Autorität, was ja eine positive Seite von Bitcoin oder Kryptowährungen gewesen wären, das in den Griff zu bekommen. Das schaffen die Chinesen immer wieder. Das haben sie auch beim Internet nicht geschaffen. Und das heißt, die Ideologie dahinter lehne ich ab. Ich glaube, wir brauchen starke Staaten, wir brauchen funktionierende Regeln und wir müssen stattdessen sicher gehen, dass Notenbanken richtig handeln. Ich glaube auch, dass sie in den letzten Jahren mit ihrer lockeren Geldpolitik auch richtig gehandelt haben, auch wenn das eine höchst umstrittene Geschichte ist. Aber sie haben das nicht verantwortungslos und nicht leichtfertig gemacht. Und dann zu sagen, na ja, ich weiß, die führen uns alle in die Hyperinflation, mein Geld wird nichts wert sein, ich gehe in Bitcoin, das können sich einige wenige leisten, aber das kann nicht ein Prinzip in der Gesellschaft werden. Ich bin ein großer Anhänger des Kantschen kategorischen Imperativs. Woran immer man glaubt, muss auch für alle gelten können.
Ja. Thema politische Gefahren. Wer ist denn aktuell oder wer sind aktuell die gefährlichsten Machthaber, Erik, deiner Ansicht
nach? Das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist, für wen gefährlich? Wenn man sagt, wer ist für seine eigenen Leute am gefährlichsten? Da gibt es ganz, ganz schlimme Fälle von Assad in Syrien und in Afrika verschiedene. Aber die Frage ist vielleicht auch eine andere, wer ist für die Welt gefährlich, für die Weltordnung? Wer kann uns am meisten der Zukunft schaden? Und da glaube ich, da ist die entscheidende Frage, was die Welt braucht, ist eine Kooperation, ist eine Weltordnung, ist eine Zusammenarbeit von Staaten. Und da ist die Europäische Union das große Vorbild, das Modell. Und für mich ist es schon sehr, wer immer jetzt die EU bekämpft und schwächen möchte, ist für mich am gefährlichsten. Donald Trump war das. Zum Glück hat er verloren und ist damit, diese Gefahr ist gebannt. China zum Beispiel, Xi Jinping, glaube ich, ist zwar ein Nationalist, aber gleichzeitig möchte er auch eine Führungsfunktion, Rolle haben in der Welt. Und das bedeutet, ich möchte zwar nicht in einer von China geführten Welt leben, aber er sieht über den Tellerrand seines Landes hinaus und sagt, es geht auch nicht nur um China, es geht auch um anderes. Und das zeigt sich auch in der chinesischen Politik. Deswegen halte ich ihn für in der Hinsicht vielleicht für global gesehen weniger gefährlich als andere. Da macht mir jemand wie Wladimir Putin mehr Sorgen, der wirklich sich durch Europa, nämlich durch die EU, persönlich in seiner Macht bedrängt, gefährdet fühlt.
Ja, das hast du 2014 schon mal gesagt. Du hast gesagt, der Westen muss Putin stoppen. Das war deine Überzeugung. Wie beziehungsweise wodurch gefährdet uns Putin tatsächlich?
Ja, weil er ein Ultranationalist ist. Und der Nationalismus ist, wenn er von mächtigen Staaten ausgeübt wird, heute wahrscheinlich die gefährlichste Entwicklung, weil sie die Fähigkeit der Menschheit mit der Klimakrise und anderen globalen Herausforderungen.
Aber mach's mal fest, du denkst jetzt an Abschuss von Malaysian Airlines oder du denkst an die Krim-Geschichte, oder?
Naja, die Krim-Geschichte war so schlimm, weil sie halt die Regeln des internationalen Völkerrechts massiv gebrochen hat und gesagt hat, wir scheren uns nicht darum.
Ursprünglich war eine Geschenksgeschichte. Also wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt so wie geschenktes geschenkt und wiederholendes gestohlen oder wie ist das?
Ja, aber gleichzeitig dieses Geschenk der Krim an die Ukraine wurde in einem Vertrag nach dem Zerbrechen der Sowjetunion bekräftigt und bestätigt. Also das heißt, das war einfach, es gibt das Prinzip Pacta sunt servanda und das wurde hier von Putin auf einer doch sehr, sehr, sehr radikalen Weise gebrochen. Wobei dann diese Invasion in der Ostukraine noch viel schlimmer war, weil die Krim konnte man zumindest sagen, die Leute dort wollten das eh. In der Ostukraine war das ein furchtbarer, leider ein Dauerkrieg, der darauf abgezielt hat, die Ukraine davon abzuhalten, sich an Europa anzunähern. Und ich glaube, für diese ganzen Länder zwischen uns hier in Wien und praktisch schon Moskau oder wie immer die Grenze von Russland, die Frage ist, wo gehören wir hin? Gehören wir zu Russland hin oder zu Europa hin, ist die ganz entscheidende. Interessanterweise am Sonntag war eine Präsidentenwahl in diesem kleinen Land Moldau. Mhm. Und da hat eine Frau gewonnen, die sagt, wir wollen zu Europa gehören. Mhm. Und dieses Europa ist ja nicht nur ein Platz des Wohlstandes, sondern auch ein Platz der Regeln, ein Platz des Rechtsstaates. Ein Modell, mit dem die Welt, glaube ich, in Zukunft funktionieren kann. Und Putin setzt seit Jahren alles dahinter, um Europa zu schwächen und zu verhindern und sogar zu zerstören. Nur, das ist die Gefahr von außen. Mir macht die Gefahr von innen zum Teil noch mehr Sorgen. Und jemand wie Viktor Orban, der mit seinem wirklichen Billig-Nationalismus da, dem Ungarischen, dieses, oh, eine Beleidigung des Ungartums, was er ständig da von sich her redet, nicht nur eigentlich eine Figur ist, die man nicht wirklich ernst nehmen kann, wenn sie nicht leider in Ungarn so populär und so mächtig wäre, sondern der auch systematisch versucht, eigentlich Europa von innen in seinen Grundprinzipien auszuhöhlen und zu schwächen. Und das leider sehr geschickt auch macht. Also wenn man sich Donald Trump angeschaut hat, er ist in seiner Inkompetenz gescheitert, während Orban nicht nur gefährlich, sondern auch sehr klug ist.
Ja, und manchmal liegen diese Welten auch Ost-West so weit auseinander und dann auch in der Geschichte so weit zurück und trotzdem geografisch, wenn man sich überlegt, an der engsten Stelle liegt Amerika von Russland 4 Kilometer entfernt. Also es ist ja irgendwie schon komisch auch, ne?
Ja, das liegt halt daran, dass die Erde rund ist.
Das ist wahr.
Aber das ist nicht, die sind 4 Kilometer entfernt, aber wirklich an einem Platz, wo halt sehr wenig
los ist. Wo wenig los ist, genau.
Also, das heißt nicht, dass sie nah beieinander sind. Und ich glaube, gerade dieses Ostsibirien ist schon eine eigene Welt. Und es kann auch gut sein.
Da steppt jetzt nur der Bär.
Es kann sein, dass Ostsibirien wirklich in den nächsten Jahrzehnten noch viel stärker in einen chinesischen oder ostasiatischen Einfluss hineinkommt.
Stichwort Journalismus.
Ja.
Wir unterrichten beide an einigen Unis. Was braucht es denn, um ein guter Journalist, eine gute Journalistin zu werden? Eine gute Deutschnote, Maturazeugnis, politisches Interesse? Was erzählst du deinen Studierenden?
Also, ich glaube, die Deutschnote ist ziemlich egal. Ich habe viele Kollegen, die können nicht richtig rechtschreiben. Und das gibt es zum Glück Computersysteme, die das richten. Es gibt erstens eine ganz große Neugier. Man muss einfach es wissen wollen und man muss nicht aufhören zu fragen, sondern sich nicht zufrieden geben und sagen, Moment, das habe ich noch nicht ganz verstanden, erklären wir es noch einmal. Das ist ganz entscheidend. Und das Zweite ist, den Wunsch zu kommunizieren. Und kommunizieren heißt eigentlich, Geschichten erzählen zu wollen. Und das, wenn man das möchte, und man sagt, ich möchte alles erfahren, und da ist Politik sicher ein spannendes Gebiet, aber es kann auch Kultur sein, es kann Chronik sein, es kann Wissenschaft sein, auch Lifestyle, und ich möchte das so erzählen, dass es interessiert und dass Menschen das packend zuhören, dann glaube ich, wird man ein guter Journalist. Persönlich gibt es einen als für junge Journalisten habe ich immer einen Leitsatz, der von Richard Strauss stammt und der auf Musiker gemünzt war und sagt, wer ein richtiger Musiker sein will, der muss auch eine Speisekarte komponieren können. Und das gilt auch für Journalisten, zu sagen, ach, ich gehe in den Journalismus, weil ich möchte über Politik schreiben oder ich möchte Theaterrezensionen schreiben, das ist es nicht. Man muss bereit sein, man muss sagen, alles, was geschieht, ist von Interesse und lässt sich so erzählen, dass es auch Leute interessiert, die möglicherweise mit diesem Thema bisher noch nie in Berührung kamen. Und das, glaube ich, ist das Zeichen eines guten Journalismus.
Das ist das, was ich in der Schule des Sprechens Absolventen in einer anderen Riege sagt, nämlich, wenn ihr sprecht, muss selbst eine Seite im Telefonbuch, die es ja kaum mehr gibt, also genauso spannend sein wie. Du hast zur Schule des Sprechens auch einen persönlichen Bezug. Wie wichtig sind gute Sprache und stimmliche Fitness für die vielen, vielen Auftritte, die du hast?
Ja, also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe als Jugendlicher einmal ein Sprachtraining gemacht bei einem sehr, sehr guten oder eine Sprachausbildung bei einem sehr guten Professor. Das hing damit zusammen, dass ich Asthma hatte als Kind und meine Eltern gesagt haben, ich glaube, ich werde einmal in Zukunft sprechen wollen, er soll das richtig lernen. Was ich genau gelernt habe, weiß ich nicht, aber ich hatte dann eine erste Erfahrung mit der Schule des Sprechens im Standard, das ist schon mehr als 20 Jahre her, weil wir damals ein bisschen begonnen haben, Fernsehen zu machen zum ersten Mal, wo ich damals so einen Sprechtest mit euch gemacht habe und ich gedacht habe, ich rede jetzt einmal so, wie ich rede und das ist sicher furchtbar, weil ich ja keine Ausbildung habe und der junge Mann hat mir dann gesagt, das war großartig.
Na bitte.
Warum? Es war großartig, weil ich authentisch klang.
Was ist, wenn jemand von dir einen Beitrag sich wünschen würde, zum Beispiel auch im Standard, in dem ich auch immer wieder mal Kolumnen schreibe über Politiker und so weiter, mit dem Titel Die gefährlichste Idee der Welt. Was wäre das deiner Ansicht nach?
Was wäre die gefährlichste Idee der Welt? Die gefährlichste Idee der Welt, glaube ich, zu sagen, ich kenne die Wahrheit. Sie ist, mein Glaube an sie ist unerschütterlich und wer immer daran nicht glaubt, ist entweder ein Verräter, ein Verbrecher und gehört irgendwie ausgeschaltet, weil wir müssen dieser Wahrheit zum Sieg verhelfen. Und das war dieser Fanatismus von Menschen, die von irgendeiner Idee so komplett überzeugt sind.
Sind's links? Und rechts.
Gibt. Links und rechts. Und die nicht links und rechts schauen, die sich nicht durch irgendwelche Argumente oder auch durch Evidenz erschüttern lassen und sagen, die Wahrheit ist wichtiger als Menschenleben oder andere Interessen von anderen oder auch die Zukunft unserer Gesellschaft. Das sind die den größten Schaden anrichten.
Erik, es hat so Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Vielen Dank, dass
ja,
du da warst.
Ja, mir auch. Danke.
Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.